Ich lese aus Epheser 5, die Verse 31 und 3 bis 33. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden, und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Doch die Aussage betrifft auch jeden von euch ganz persönlich. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt, und die Frau soll ihren Mann mit Ehrerbietung begegnen. Das Thema der heutigen Predigt: Was macht Ehebruch und Scheidung mit meinem Glauben? Ich habe mal so ein bisschen im Internet geschaut. Aktuell werden 35% der in einem Jahr geschlossenen Ehen in den folgenden 25 Jahren geschieden. 2020 waren das 66.200 Ehen. Und im Durchschnitt werden in Deutschland die Ehen nach 15 Jahren geschieden. Als Hauptgründe hierfür, für eine Trennung, werden Fremdgehen, Streit, Unehrlichkeit, Geheimniskrämerei und Eifersucht. Aber auch mangelnde Liebesbeweise, unverstanden fühlen, keine Zeit füreinander, sexuelle Unzufriedenheit, Alkoholismus, Gewalt und auch Geldsorgen genannt. Aus Liebe wird Hass, Neid und Furcht vor dem anderen. Es kommt immer mehr zu Missverständnissen. Aber nicht nur unsere Beziehung zum Partner leidet unter den genannten Gründen, auch meine Beziehung zu Gott. Da fühle ich mich auch manchmal unverstanden und nicht geliebt. Gott traut mir manchmal mehr zu, als ich mir selbst. Ich fürchte mich vor gewissen Situationen und habe nicht genug Vertrauen. Wenn die Ängste und Sorgen zu groß werden, kreisen meine Gedanken nur noch darum, anstatt sie Gott anzuvertrauen. Ich habe keine Zeit mehr, auf Gott zu hören, zu beten und zu hoffen, dass Gott weiß, was er tut. Furcht, Neid und Stolz trennen mich von seiner Liebe und Gnade. Wie kann ich das ändern? Ich lese uns noch ein Gebet von Antje Sabine Negli. Verletzungen hinter mir lassen. Gott, Quelle aller Heilung, dir bringe ich die Spuren, die sich eingefressen haben in mein Inneres. Verurteilende, abschätzige Blicke, die mir die Stimme raubten. Augen, die über mich hinwegsahen und mich auslöschten. Blicke voller Hass, die mich versenkten. Stimmen voller Härte und Kälte, die mich zu Boden warfen. Hände, die mich achtlos anpackten. Heile du in mir, was gekränkt und entwürdigt wurde. Lass dein Licht auf die Schatten fallen, die mich wieder und wieder einholen. Das Zertretene richte auf. Das Ungeborgene nimm in deinen Schutz. Bei dir bin ich zu Hause. Ich bin wahrgenommen, ohne mich erklären zu müssen. Unter deinem Blick atme ich auf, werde ich hell. Lass das Gebrochene in mir zum Brot werden, für meine Schwestern, für meine Brüder, die der Schmerz gefangen hält.
In der letzten Zeit habe ich schon öfters einmal in den Predigten Themen aufgegriffen, die unserem Glauben schaden. Manchmal direkt, manchmal indirekt, so wie letztes Wochenende, wo ich versucht habe zu zeigen, dass Jesus nur das tun konnte, was der Vater ihm gezeigt hat und auch nur zu dem Zeitpunkt. Alles andere wäre ungehorsam gewesen, der seinen Auftrag zu unserer Rettung zumindest vielleicht sogar zerstört hätte. In der Bibel haben wir viele solcher Aussagen, was wir tun sollen und noch mehr, was wir nicht tun sollen. Das sind so typische Texte, die wir überhaupt nicht gerne hören. So mutmachende Texte wie Jesaja 40, über den wir in der vergangenen Woche in den Online-Kleingruppen gesprochen haben, die sind uns da natürlich viel, viel lieber. Wenn wir allerdings verstanden haben, dass unser Gehorsam gegenüber dem Willen Gottes darüber entscheidet, ob wir mit unserer eigenen Kraft auskommen oder in der Kraft Christi leben können, dann sieht das Ganze ein wenig anders aus. Und deswegen möchte ich auch heute mit euch an einem Text ein wenig arbeiten, der mit Sicherheit jeden von uns betrifft oder zumindest betroffen hat. Einen Text, den ich noch, sagen wir mal so, vor 2-3 Jahren mit Sicherheit noch nicht freiwillig gepredigt hätte. Aber ich habe meine Gründe und ich denke, es ist wirklich hilfreich. Bevor ich jetzt aber darauf eingehe, vorher noch einmal der Rahmen, weshalb ich das für so wichtig halte. Gott hat uns zum einen darum zu seinen Kindern gemacht, damit wir gerettet werden und nicht in die Hölle kommen, ganz einfach. Aber das ist nicht alles. Wir haben auch den grundsätzlichen Auftrag, das Evangelium weiterzutragen und oft fehlt uns scheinbar die Möglichkeit oder die Kraft oder die Überzeugungskraft dazu. Sich das einzugestehen ist kein Problem, sondern der erste Schritt zur Lösung. Der zweite geht nur über den Weg, dass wir einfach mehr Zeit mit Gott verbringen, Zeit, die ihm die Möglichkeit gibt, an uns zu arbeiten. Uns Mut zu machen, uns aufzubauen, aber auch um unser Leben zu verändern. Das, was Gott nicht gefällt, soll nach und nach aus unserem Leben verschwinden. Und das, was für ihn wichtig ist, dass er uns mit seinem Geist, seiner Kraft, seiner Liebe, seinen Gaben, seinen Früchten, dass er all das in uns wachsen lassen kann, das wollen wir doch gerne. Und Gott möchte das auch. Er sogar noch mehr als wir. Leider verhindern wir es oft, indem wir zu viel Platz für anderes in unserem Leben lassen. Und das Thema, über das ich heute predigen möchte, ist absolut nicht der einzige Bereich, aber einer, der in der Bibel sehr gut beschrieben und erklärt wird. Und deswegen zum einen ein wichtiger Bereich in unserem Leben, gleichzeitig aber auch ein Beispiel, ein Prinzip, das wir so ähnlich auch auf viele, viele andere Bereiche anwenden können. In der Bergpredigt spricht Jesus seine Jünger und alle Zuhörer mit manchmal ganz schön krassen Worten an, hier ganz besonders. Ich lese aus Matthäus 5 die Verse 27 bis 32. Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Und wenn du durch deine rechte Hand zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Es heißt, wer sich von seiner Frau scheiden will, muss ihr eine Scheidungsurkunde aushändigen. Ich aber sage euch, jeder, der sich von seiner Frau scheidet, es sei denn, dass sie ihm untreu geworden ist, treibt sie in den Ehebruch. Und wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht ebenfalls Ehebruch. Soweit dieser Abschnitt. Von den ersten Blättern der Bibel bis zu ihrem Ende finden sich viele Beispiele von Ehebruch, Prostitution, Scheidung, auch bei prominenten Persönlichkeiten, wie zum Beispiel König David. Es ist also kein theoretisches Beispiel, was irgendwo mal vorkommt, sondern etwas, was in der Lebenswirklichkeit der Menschen durch die Jahrtausende hindurch immer wieder Bedeutung hat. Und trotzdem, möchte ich jetzt behaupten, gibt es heute, ähnlich wie ausgerechnet zu der Zeit, als Jesus lebte auf dieser Erde, eine regelrechte Epidemie. Und das nicht nur außerhalb der Gemeinden. Deswegen heute mal ein paar Informationen zum Bereich Ehebruch und Scheidung, aber eben auch, was das mit unserem Leben ausmacht. Zunächst mal zu dem Bereich Ehe. Da ist es so, dass wir schon im Schöpfungsbericht, also noch vor dem Sündenfall, lesen in 1. Mose 2, Vers 24. Deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. In Matthäus 19, Vers 6 fügt Jesus noch mit dazu, was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Das sind ganz klare, einfache Aussagen. Da, wo Mann und Frau zusammenkommen, wo Geschlechtsverkehr miteinander passiert, wird das biblisch gesehen schon als Ehe gewertet. Auch wenn das später gesellschaftlich noch von der nach außen sichtbaren Beginn der Ehe hinzugefügt wurde, der einfach für viele Bereiche unserer Gesellschaft ein wichtiger Schutz ist, also diese Hochzeit in dieser Form. Und deswegen, weil es auch gesellschaftlich eingesetzt worden ist, auch für uns absolut unverzichtbar ist, deswegen ändert sich aber nichts an dieser grundsätzlichen Aussage. Also auch ein Mensch, der nie verheiratet war, kann schon die Ehe gebrochen haben. Nicht nur die des Partners oder der Partnerin, sondern auch die eigene. Deshalb war im Judentum auch die Verlobung schon das rechtlich gültige Eheschluss, der nur durch eine Scheidung gelöst werden konnte, aber das nur so nebenbei. Jesus sagt jetzt seinen Mitmenschen, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Mittlerweile denke ich, diese Aussage, ihr wisst, was das heißt, ist etwas, was wir heute schon überhaupt nicht mehr sehen. Dieses Bewusstsein ist schon lang nicht mehr da und trotzdem bleiben die Bedeutung und die Wichtigkeit bestehen. Schon bei der Gesetzgebung gibt Gott Mose die Möglichkeit mit auf den Weg, dass eine Ehe bei triftigen Gründen geschieden werden kann, ohne jetzt auf den furchtbaren Missbrauch von Scheidungen im Judentum zur Zeit Jesu und bei manchen Gruppierungen bis heute einzugehen, was das Ganze ja noch mehr verdeutlichen würde, möchte ich hier nur den kurzen Hinweis darauf geben, dass Jesus diese Möglichkeit wegnimmt, weil Scheidung in der Regel zum Ehebruch führt, wenn das nicht vorher schon passiert ist. Gerne wird ja diese Stelle benutzt, um deutlich zu machen, dass es überhaupt kein Problem sei, wenn man geschieden ist, auch wieder zu heiraten, wenn irgendwo Ehebruch vorliegt. Aber das ist nicht die Aussage dieses Textes. Der Text sagt nur, wenn man sich scheiden lässt, führt es meistens oder sogar fast immer wieder zu weiterem Ehebruch. Und das ist eine ganz andere Geschichte. Nur, wenn ich das so sehe, auch vom Anfang her, dass alleine schon Geschlechtsverkehr ohne Hochzeit letztendlich diese offizielle Verbindung ist, die Gott so gesehen hat und die nur durch eine, die nicht mehr getrennt werden sollte, dann bleibt also letztendlich hinterher nur noch die Möglichkeit, alleine zu bleiben. Nur der Tod befreit von dieser Regel. Das ist eine Aussage Jesu, die sicher damals schon eine ganze Menge Menschen Kopfzerbrechen gemacht hat. Und ich weiß nicht, wie viele das damals aufrichtig sagen konnten, ich habe niemals mit einer anderen als mit meiner eigenen Frau geschlafen. Aber Jesus setzt dem noch eine gehörige Portion obendrauf. Wenn er sagt, ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch begangen. Während es vorher ja noch den einen oder anderen gegeben haben dürfte, der dankbar dafür war, dass ihm nie die passende Gelegenheit geschenkt worden ist, trifft es jetzt, und das möchte ich einfach behaupten, sicher alle. Vielleicht bis auf Jesus selbst. Nicht erst die vollzogene Tat wird von Gott als Ehebruch gewertet, sondern schon die Absicht, den Blick, die Sehnsucht, der Wunsch. Auch wenn ich das von der damaligen Zeit nicht so ganz genau weiß, heute kann man ganz sicher sagen, es gibt keinen Mann, der sich nicht schon einmal eine andere Frau gewünscht hätte und vermutlich auch keine Frau, die sich nicht schon einmal einen anderen Mann gewünscht hätte. Falls doch jemand hier sein sollte, bitte ich demütig um Vergebung. Aber jetzt war das Jesu Absicht, den Leuten klarzumachen, dass sie doch alle Sünder sind? Sicher, steckt das mit dahinter. Gar keine Frage, aber das ist nicht der eigentliche Grund. Sonst würde Jesus nicht sagen, wenn du siehst, dass dich irgendein Körperteil, dein Auge oder deine Hand oder was auch immer, zur Sünde verführt, dann reiß es aus. Man sollte dabei nämlich nicht aus den Augen verlieren, dass es für einen Juden bedeutete, dass er kultisch unrein war. Er durfte nicht mehr an allen Gottesdiensten im Tempel teilnehmen. Er schadete sich also da noch in ganz andere Bereiche hinein und Jesus sagt, es ist besser, das zu tun. Es ist besser, auf diese Gottesdienste zu verzichten, als mit komplettem Körper in der Hölle zu landen. So wichtig stuft Jesus diese Situation ein. Das ist ganz schön hart. Schon vorher, aber jetzt diese Aussage Jesu, wie soll man damit umgehen? Die gute Nachricht an dieser Stelle ist, Jesus starb für unsere Schuld. Gleich kommt mehr noch davon, aber vorher noch etwas, was dieses begehrliche Hinsehen für unsere Zeit für Früchte trägt. Das ist dieser Sonderfall Pornografie. Während es noch vor 70 Jahren für einen normalen Menschen schwer war, Bilder von nackten Menschen zu bekommen, hat unsere Unterhaltungsindustrie und letztlich das Internet für einen ungeheuren Verfall gesorgt. Prostitution gab es schon zu frühester Zeit. Wandmalereien zeigen auch in der Antike entsprechende Darstellungen. Doch heute kann fast jeder Zugang bekommen zu Fotos und Filmen mit nackten Menschen, in denen alles Mögliche dargestellt wird. Ich könnte über diesen sittlichen Verfall herziehen, wenn ich nicht wüsste, wie anstrengend und gefährlich das ist. Und auch selber meine eigenen Probleme sehe. Fast jeder hat heute schon damit zu tun gehabt. Manche nur wenige, andere stecken aber komplett drin in dieser Sucht. Das Schlimme daran ist, dass es den Umgang miteinander vergiftet. Wer die intimsten Bereiche eines Menschen oder von vielen Menschen in dem Fall sogar unzählige Male beobachtet hat, der verliert einfach die Achtung vor dem Menschen allgemein. Das passiert nicht von jetzt auf gleich, aber im Laufe der Zeit ganz sicher. Aus Menschen, nach denen man sich sehnt, wird irgendwie eine Sache. Diese Sache meint man besitzen zu können. Und das führt unter Umständen dann auch irgendwann zu Belästigungen, Vergewaltigungen und unter Umständen Mord, um das Ganze zu vertuschen. Der normale Wunsch nach einem Gegenüber wird zu einer Besessenheit zum Besitzen. Daraus kann Pädophilie und vieles mehr hervorgehen. Aber ich höre jetzt damit auf, weil es Wichtigeres gibt, als zu sehen, was alles falsch gehen kann. Denn mir geht es heute nicht um das Negative, sondern mir geht es um den geistlichen Bezug dazu. Bei meiner letzten Predigt über Epheser 5, Abvers 21, habe ich schon die für mich damals neue Erkenntnis weitergegeben, dass die Art und Weise, wie Christen als Mann und Frau miteinander umgehen, ein wesentlicher Bestandteil dessen ist, wie Nichtchristen das Verhältnis von Christus zu seiner Gemeinde sehen. Also, jetzt schon mal, bevor ich den Text nochmal lese. Es geht darum, dass andere Menschen Gott erkennen können, Christus erkennen können, Christi Liebe erkennen können, an der Art und Weise, wie Männer und Frauen innerhalb einer christlichen Ehe miteinander umgehen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Zusammenhang. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, sich mit seiner Frau verbinden, die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis, so schreibt es Paulus. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Doch die Aussage betrifft auch jeden von euch persönlich. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt, und die Frau soll ihren Mann mit Ehrerbietung begegnen. Also ganz kurz zusammengefasst. Wenn eine Ehe von einem lebendigen Christen und seiner Frau gut ist, spiegelt diese Ehe etwas von dem wider, wie Christus mit uns Menschen umgehen möchte. Eine gute Ehe von Christen ist demnach eine Einladung zum Glauben, beziehungsweise bestärkt auf jeden Fall die Glaubwürdigkeit unserer Worte. Ein Christ, der seine Frau unterdrückt oder gar betrügt, anstatt sie von ganzem Herzen zu lieben, macht den ganzen Glauben unglaubwürdig. Genauso eine Frau, die ihren Mann nicht achtet oder über ihn herzieht, nimmt ebenfalls dem Glauben seine Kraft. Fast alles, was wir tun oder lassen, werden Menschen benutzen, um sich nicht für Christus entscheiden zu müssen. Dieser Bereich aber wird im Alten Testament, wo das fremde Götzenanbeten ja auch als Ehebruch bezeichnet wird, und hier, wo der Umgang in der Ehe so positiv mit diesem Verhältnis Christi zu seiner Gemeinde verglichen wird, das wird eine ganz besonders wichtige Sache, gerade in unserer heutigen Zeit. Ein Christ, der seine Frau nicht liebt, verhindert damit unter Umständen, dass jemand anderes zum Glauben kommt. Macht euch das mal bewusst. Das ist die eigentliche Brisanz von diesem Thema. Unser Umgang fördert oder behindert, dass andere zum Glauben kommen. Das steckt dahinter. Alles andere wäre kein Grund für mich gewesen, darüber eine Predigt zu halten. Das kann man auch sonst irgendwo lesen. Aber mir ist es so wichtig, dass wir das verstehen. Wir haben so oft darüber geredet, wie wir Menschen besser erreichen können. Wir haben so oft überlegt, was wir tun können, damit die Leute sich doch auch entscheiden. Auch die, die zu besonderen Gottesdiensten ja gerne immer wieder gekommen sind, aber zum normalen Leben mit Gott überhaupt nicht bereit sind. Und da, denke ich, gibt es zumindest diesen einen Bereich, der wirklich wichtig ist. Und es ist wichtig, dass wir darauf achten. Deswegen, was machen Ehebruch und Scheidung mit meinem Glauben zunächst mal? Dem Glauben der anderen wird dadurch unter Umständen verhindert, aber es fängt bei mir schon an. Da, wo Ehebruch auch nur in Gedanken passiert, geben wir ja Satan das Recht, über unser Leben in diesem Bereich zu bestimmen, denn diese Gedanken kommen definitiv nicht von Gott. Das wissen wir alle. Am Anfang ist das nur so ein ganz klein wenig, aber je länger und öfters das passiert, immer mehr. Der Heilige Geist wird aus unserem Inneren mehr und mehr verdrängt und das Schuldbewusstsein, das ist dann der nächste Schritt, geht dann irgendwann verloren. Das Gewissen verstummt, die Grenzen verschwimmen und aus Gedanken werden Haltungen, aus Haltungen werden Taten. Und dieses typische biblische Beispiel an der Stelle, als David mit Bathseba Ehebruch begangen hatte, konnte er nicht mehr auf Gott hören. Er hatte kein schlechtes Gewissen mehr, er hat nicht mehr verstanden, was er getan hat. Er hat es nicht kapiert. Er hat es nicht mal mehr gemerkt, als er den Befehl gegeben hat, den Uriah, den Mann von dieser Bathseba umzubringen, dass das sowas wirklich überhaupt nicht geht. Er hat es nicht mehr geschnallt. Und das zeigt, wozu Sünde im eigenen Leben, die nicht bekannt, nicht vergeben worden ist, uns führen kann. Ganz, ganz schlimm. Er brauchte diese Geschichte, die ihm der Prophet Nathan erzählt hat, um dann plötzlich seine Schuld wieder erkennen zu können. Nachdem der ihm gesagt hat, du bist dieser Mann, fiel es David dann endlich wieder auf. Endlich konnte er wieder sehen, was er getan hat, und er konnte Buße tun, zu seiner Schuld stehen, sie bekennen und um Vergebung bitten. Trotzdem musste ihr dort gezeugtes Kind sterben. Unser Auge wird zu einem Brunnen von Finsternis, wenn wir in diesen Bereichen leben. Sünde jetzt ganz allgemein, die wir nicht bekennen und lassen, wird mehr und mehr verhindern, dass Gott uns gebrauchen kann, seine Werkzeuge auf dieser Erde zu sein, sein Licht, sein Salz, sein Brief, Könige und Priester, von Heiligen gar nicht erst zu reden. Aber es gibt Vergebung und es gibt auch Wiederherstellung und das ist wichtig. Ich habe es eben schon gesagt, Jesus starb für unsere Schuld. Das ist eine unumstößliche Tatsache. Er hat für die Schuld der ganzen Menschheit bezahlt. Diese Vergebung muss ich für mich selbst grundsätzlich erst annehmen, indem ich Jesus glaube, meine Schuld bekenne und ihn um Vergebung bitte und ihm mein Leben zur Verfügung stelle. Erst dann wird er in mein Leben einziehen und mich nach und nach auch verändern. Wenn ich aber immer wieder neu gegen das verstoße, was er von mir will, nicht nur auf ihn höre und tue, was er von mir will, dann übergebe ich diese Bereiche wieder, wie eben schon gesagt, an den, von dem diese Taten geliebt werden, nämlich an Satan. Ich bin zerrissen, verliere die Freude und die Begeisterung am Glauben an Gott, die Lust und den Antrieb, mich mit seinem Wort zu beschäftigen, mit ihm zu reden und so weiter. Alles nur Hinweise, dass etwas passiert ist, was mich abgeschnitten hat von dem, wo Gott mich eigentlich haben möchte. Wir wissen das alle. Wer nur einmal in seinem Leben etwas stiehlt, das als Schuld erkennt und lässt, dem ist vergeben und dann ist es okay, dann hat es keine Auswirkungen mehr. Wer aber immer wieder und bei diesem Bereich Ehe, Ehebruch und Scheidung, das ist nun mal eine ganz harte Sache, die sich häufig durch einen langen Zeitraum immer wieder im Leben bezieht. Wer da immer krasser in seinen Gedanken und irgendwann in den Taten sündigt, der ist in einer Sucht gefangen. Und da reicht es in der Regel nicht aus, Gott einfach nur mal um Vergebung zu bitten. Das hat jeder, der das getan hat, bereits erlebt. Dadurch ändert sich nicht viel. Ohne eine konkrete Lebensänderung und immer wieder auch die Bitte um Vergebung passiert da kaum noch was. Und viele Beispiele, das kommt noch mit dazu, zeigen, dass durch Ehebruch oder auch nur durch Pornografie durchaus auch Dämonen sich im Leben einnisten können, die erst einmal wieder vertrieben werden müssten. Und trotzdem, es gibt Hoffnung. Solange wir unsere Schuld noch sehen können, kann sie vergeben werden. Ganz, komplett. Auch wenn es eine lange Zeit dauern kann, so wie das bei der Befreiung von einer Sucht ja ganz allgemein der Fall ist. Aber Gott möchte uns, unsere Beziehungen heiligen, damit wir wieder ein gutes Licht auf ihn werfen. Aber Gott ist auch der Heilige, der sich nicht alles bieten lassen kann. Und es ist aber letztendlich, sind wir dasselbe. Wenn wir unser Leben füllen mit Sachen, die Gott nicht vertreten kann, verdrängen wir den Heiligen Geist aus unserem Leben. Wenn ich mir den Körper wie so einen Hohlkörper vorstelle, in dem eine gewisse Menge Platz drin ist, und ich fülle das mit Gott, mit seinem Wort, mit dem Glauben, mit der Liebe, mit all dem, wozu Gott mich ausstatten möchte, dann kann das entsprechend, wird das mein Leben prägen. Wenn ich das aber verdränge, indem ich alles mögliche andere da rein tue, bleibt für den Geist Gottes nicht mehr viel übrig. Und er hat nicht die Möglichkeit, mein Leben so zu bestimmen, wie er es gerne möchte. Er kann mir nicht mehr die Kraft geben, die nötig ist. Wir wissen das doch alle, wenn ich möchte, dass ein Mensch zum Glauben kommt, kann ich mir manchmal den Mund fusselig reden. Das funktioniert nicht. Und wir wundern uns. Und dabei merken wir gar nicht, nicht wir, können den anderen überzeugen, das kann nur Gott durch seinen Geist. Und wenn der keinen Platz in meinem Leben hat, wie soll der zu dem anderen reden? Wenn wir sein Bote sind, wie soll der reden? Und deswegen ist einer der wichtigsten Sachen, das glaube ich wirklich, und deswegen ist mir das auch so wichtig geworden, dass ich mich an so ein Thema dran wage. Einer der wichtigsten Sachen, wenn es uns darum geht, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, ist, dass Gott uns wirklich ganz auch in Beschlag nehmen kann. Und dass wir bereit sind, Gott zu folgen, Gott zu dienen und ihn zu ehren mit unserem Leben. Auch mit unseren Gedanken, mit dem, was wir sehen, mit dem, was wir hören, mit dem, was in unseren Gedanken passiert. All das wirkt sich aus. Gott möchte uns wirklich gebrauchen in dieser Zeit, auch heute noch. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Gott möchte uns in dieser Zeit gebrauchen, dass Menschen zum Glauben kommen. Er möchte sein Reich bauen. Er möchte, dass seine Gemeinde wächst. Er möchte nicht, dass sie klein bleibt. Lasst uns dafür beten. Lasst uns daran arbeiten und ihm unser Leben zur Verfügung stellen. Und er wird es tun. Davon bin ich überzeugt. Lasst uns miteinander beten. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, ich möchte dir danken dafür, dass du uns in deinem Wort manchmal auch an Sachen bringst, die furchtbar unangenehm für uns sind. An Sachen bringst, die wir nicht gerne hören wollen, die uns wehtun. Und ich bitte dich darum, dass du an uns arbeitest. Ich bitte dich darum, dass du uns den Mut gibst, dir wirklich unsere Schuld zu bekennen und sie zu lassen. Dass du uns die Kraft gibst und bei manchen Sachen dauert es wirklich lange und man muss hart daran arbeiten, dass sich etwas ändert. Aber ich bitte dich darum, dass du wirklich all das aus unserem Leben herausnimmst, was nicht von dir kommt. damit du viel Platz in uns hast und uns gebrauchen kannst. Herr, es gibt so viele Menschen um uns herum, die wir mögen, die wir schätzen, wo wir es uns wirklich wünschen, dass sie von dir gebraucht werden und dass sie auch von dir gerettet werden können. Herr, und ich bitte dich darum, öffne uns die Augen dafür, damit wir sie erkennen und damit du auch in uns und durch uns handeln kannst und auch sie den Weg zu dir finden. Lieber Herr, ich bitte dich darum, dass du uns diese Gedanken nicht nur in den Kopf, sondern wirklich ins Herz hinein verankerst, dass du sie in unser Leben so verankerst, dass sie ganz normales Denken bei uns werden und es uns wichtig wird, dass wir in allem, was wir sind und tun, widerspiegeln, wie du bist, auch in unseren Ehen. Schenk du uns da wirklich deine Bewahrung, deine Hilfe, deine Kraft, deinen Frieden, dein Führen und Leiten. Danke dafür, dass du unser Gott bist. Danke dafür, dass wir mit dir gemeinsam unseren Weg gehen können und dass wir an deiner Hand auch zum Ziel kommen. Danke von ganzem Herzen dafür. Ich lobe und preise dich, lieber Vater im Himmel, dass du so zu uns redest und dass wir noch die Möglichkeit haben, uns wirklich ganz auf dich einzulassen, weil du unser Herr bist. Danke dafür von ganzem Herzen. Amen.